Willkommen bei Hour of Power. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Normalerweise sprechen wir am Heiligabend dieses Glaubensbekenntnis nicht in der Kirche, aber ich habe von Gott den Eindruck bekommen, dass wir es heute tun sollten. Sind Sie einverstanden? Stehen Sie bitte auf, wir sprechen dieses Bekenntnis gemeinsam. Halten Sie Ihre Hände bitte so vor sich, als Zeichen, dass Sie von Gott empfangen. Wir empfangen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Durch sein Opfer sind wir, statt Sünder zu bleiben, die verloren waren, das geworden, was die Bibel sagt, die Gerechtigkeit Gottes. Gott sieht uns an und sieht dabei seinen Sohn Jesus Christus. Nicht, dass wir Jesus Christus oder Gott wären, aber wir sind eine neue Schöpfung geworden. Und die Bibel sagt, er, der keine Sünde kannte, wurde zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes genannt würden. Ist das nicht eine großartige Nachricht? Es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus sind. Wir bekennen gemeinsam, ich bin nicht, was ich tue. Ich bin nicht, was ich habe. Ich bin nicht, was andere über mich sagen. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist es, was ich bin. Niemand kann mir das nehmen. Ich brauche mich nicht zu sorgen. Ich muss nicht hetzen. Ich kann meinem Freund Jesus vertrauen und seine Liebe mit meinem Nächsten teilen. Amen. Während dieser Adventszeit haben wir diese Kerzen auf dem Adventskranz angezündet. Nun ist es für jemanden aus Kalifornien schwierig, dieses Wort richtig auszusprechen. Es ist jedenfalls ein Kranz. Und jeden Sonntag, es gibt 4 Sonntage im Advent, zählen wir herunter und jede Kerze steht für eine Verheißung. Wir werden an diese wunderbaren Verheißungen erinnert, die uns in Jesus Christus gegeben sind. Hoffnung, Frieden, Freude. Und letzte Woche haben wir über was? Liebe gesprochen, richtig? Agape-Liebe. Das, was alles zusammenhält. Heute entzünden wir die letzte Kerze. Und die letzte Kerze wird die Christuskerze genannt. Und heute werde ich Ihnen etwas über diese Kerze erzählen. Ohne diese Kerze sind alle anderen verblasst, vergänglich und unmöglich zu erreichen. Alle Hoffnung. Alle Friede, alle Freude. Ja, es ist eine Freude, die lächelt, echte Liebe. Sie kommt von Gott und wird erst durch Jesus Christus möglich. Deshalb möchte ich Sie heute herausfordern. Ich möchte Ihnen 10 Minuten Zeit geben, darüber nachzudenken. Heiligabend ist ein großartiger Zeitpunkt, um ein Nachfolger Jesu zu werden. Einige von Ihnen hier müssen Frieden mit Gott schließen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen, bevor Sie hier weggehen, die Gelegenheit dazu geben kann. Ich hoffe, Sie ergreifen diese Gelegenheit. Billy Graham hätte Ihnen nur etwa 30 Sekunden gegeben. Ich gebe Ihnen 10 bis 15 Minuten. Das ist ziemlich gut, nicht wahr? Das ist ein fairer Deal. Ich würde diesen Deal annehmen. In Ordnung. Wir befinden uns in der Advents- und Weihnachtszeit. Im nächsten Jahr werden Sie viel Zeit haben, insbesondere wenn Sie eine Woche frei haben, um über sich selbst im Jahr 2026 nachzudenken. Sie denken über eine Vision für Ihr Leben nach. Vielleicht werden Sie um eine Gehaltserhöhung bitten. Vielleicht werden Sie endlich Ihr Unternehmen gründen oder dieses Buch schreiben. Viele von uns haben all diese Ziele. Wie viele möchten, bitte heben Sie nicht die Hand, ein wenig Gewicht verlieren. Willkommen im Club, nicht wahr? Ich möchte Ihnen sagen, dass all diese Dinge in Ordnung sind, dass sie wertvoll sind und ich hoffe, Sie tun sie. Aber wenn Sie nicht mit Gott im Reinen sind, bedeuten sie nichts. Wenn sie alles Gold der Welt sammeln, wenn sie fantastisch aussehen, wenn sie unglaublich gesund sind, wenn sie Freunde und Familie haben, dann sind das alles wunderbare Dinge und Gott möchte, dass sie sie haben. Aber wenn sie nicht vom Heiligen Geist erfüllt sind, ist alles nur Staub und Asche, es bedeutet nichts. Aber wenn sie Jesus Christus haben, bedeutet es alles. Wir möchten Sie bitten, heute Jesus Christus anzunehmen. Gerne erzähle ich Ihnen eine Geschichte über einen Gastwirt. Ist das in Ordnung? Ich bin mit vielen Krippenspielen und Geschichten aufgewachsen. Wahrscheinlich ging es Ihnen als Kind ähnlich, wenn Sie katholisch oder christlich erzogen wurden. Selbst wenn nicht, haben Sie als Kind in den USA oder in Europa wahrscheinlich solche Veranstaltungen besucht. Und dieser Teil der Geschichte kommt immer vor. Wie viele von Ihnen haben übrigens damals das Musical The Glory of Christmas in der Crystal Cathedral gesehen? Das war beeindruckend, nicht wahr? Ich erinnere mich noch gut daran. Wir haben einige Leute aus der Crystal Cathedral hier zu Gast. Ich erinnere mich, wie beeindruckend es als Kind war, Jahr für Jahr dorthin zu gehen und diese dröhnende Stimme meines Großvaters zu hören. Aber das Beeindruckendste waren meiner Meinung nach die Tiere. Es gab lebende Tiere, die in die Kirche kamen. Und genau dort verrichtete ein Kamel im Altarraum der Kirche sein Geschäft. Das war beeindruckend. Ich dachte nur, oh mein Gott! Es gibt jedoch eine Figur, die mir immer besonders aufgefallen ist, weil sie so relevant für das menschliche Drama ist, insbesondere für die religiöse und spirituelle Reise des Menschen, und das ist der Gastwirt. Der Gastwirt. Denn der Gastwirt ist wie viele von uns, wenn wir beschäftigt sind und Dinge zu erledigen haben und in Eile sind und all diese Dinge passieren und dann erleben wir diese eine Sache, von der wir nicht ahnen, dass sie wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung unseres Lebens ist. Bethlehem ist kalt. Viele Menschen wissen das nicht. Man denkt, es sei die Wüste, also müsse es warm sein. Das ist es nicht. Es liegt etwa 780 Meter über dem Meeresspiegel und manchmal schneit es. Maria und Josef müssen von einem sehr warmen Ort Nazareth, das unten am See Genezareth liegt, nach Bethlehem reisen. Und sie müssen 2 bis 3 Tage lang bergauf gehen. Und Maria ist hochschwanger. Nun gibt es schwanger und dann gibt es hochschwanger. Ganz am Ende. Einige von Ihnen, meine Damen, wissen, wie das ist. Man muss alle 30 Minuten auf die Toilette und alles ist unbequem und man findet keine... Ist das richtig oder falsch? Ich schaue Hannah an. Ist das ungefähr richtig? Man findet keine gute Position zum Schlafen. Stellen Sie sich also vor, Sie wären diese junge Frau und Sie wissen, dass Sie jeden Moment Wehen bekommen könnten. Sie brauchen nur einen sauberen Ort, um Ihr Baby zur Welt zu bringen. Und es fühlt sich an, als würde nichts so laufen, wie Sie es sich erhofft haben. Und dann ist da dieser Gastwirt in dieser kalten Nacht in Bethlehem, der von dieser Volkszählung überrascht wurde, die der Kaiser gerade durchführen ließ. Und deshalb ist sein Gasthaus komplett ausgebucht und den ganzen Tag lang klopft es an seine Tür. Kein Platz mehr, richtig? Es klopft an der Tür, eine weitere Gruppe. Tut mir leid, keine freien Zimmer. Tut mir leid, es gibt keine freien Zimmer. Und eines Tages klopft es wieder. Es klopft und klopft, er öffnet die Tür und da steht dieses junge Paar, Josef und die hochschwangere Maria. Und er sieht sie an und sagt, oh mein Gott. Richtig, was sagt er? Etwas wie, ich nehme an, Sie möchten hereinkommen. Und wir denken immer, dass das Dilemma für den Gastwirt darin besteht, ob er sie wegschicken oder in der Scheune unterbringen soll. Aber ich glaube, dass es ein anderes Dilemma gab, denn wir vergessen immer, dass der Gastwirt auch ein Zimmer hat, nicht wahr? Stimmt das? Er muss irgendwo schlafen. Er hat wahrscheinlich das beste Bett, nicht wahr? Er hat das beste Zimmer mit einem Kamin und allem, was man braucht, um sich auszuruhen, wenn man als schwangere Frau 3 Tage lang unterwegs war. Ich stelle mir vor, das ist nur meine persönliche Meinung, dass sein Dilemma zwischen der Scheune und seinem eigenen Zimmer besteht. Er möchte sie eigentlich nicht in die Scheune schicken, aber er entscheidet sich für die Scheune. Ich denke, das ist das Dilemma, in dem sich viele Christen oft befinden, nicht wahr? Ich habe sie nicht weggeschickt, ich habe sie in der Scheune untergebracht, das ist alles, was ich habe. Und viele von uns Christen bringen Jesus Christus gewissermaßen in einer Scheune unter. Wir geben ihm nicht das Beste. Wir geben ihm nicht den Mittelpunkt. Und manchmal fragen wir uns, warum wir mit diesen anderen Dingen zu kämpfen haben, wenn wir Jesus Christus in einer Scheune unterbringen und nicht in unserem eigenen Zimmer. Jedenfalls stelle ich mir gerne vor, dass natürlich alles gut gegangen ist. Jesus ging es gut. Sie haben ein Dach über dem Kopf bekommen. Das ist eine großartige Überlegung. Das ist mir nie bewusst geworden. Wissen Sie, das Gold, der Weihrauch und die Myrrhe, von denen mein Vater gelesen hat, das war übrigens wirklich mein Vater, falls Sie es nicht wussten, diese Sachen waren $4 Millionen wert. Das habe ich gerade gelesen, ungefähr so viel. 4 Millionen, das ist ziemlich gut, okay? Wo war ich? Oh ja, der Gastwirt. Also der Gastwirt, ich stelle mir diesen Mann gerne so vor. Einen guten jüdischen Mann, tugendhaft, verheiratet mit Kindern und mit Enkelkindern. Er lebte ein langes, gesundes und gesegnetes Leben. Und schließlich stirbt er und kommt an die Himmelspforte und klopft. Und da ist Jesus. Und Jesus sagt, ich nehme an, Sie möchten rein, oder? Ist das richtig? Das ist lustig, oder? Ich finde das ein lustiges Bild. Die Wahrheit ist, dass dieses Gespräch nie stattgefunden hat. Ich sagte, dass solche Gespräche im Himmel niemals stattfinden. Ich sagte, dass solche Gespräche im Himmel niemals stattfinden. Ich hoffe und bete tatsächlich, dass dieser Gastwirt den Rabbi, den Sohn Gottes, getroffen hat, dass er gläubig wurde, dass er von seinem sündigen Leben errettet wurde, ewiges Leben erhielt und Teil der Gemeinschaft der Gläubigen und wiedergeboren wurde. Und als er in den Himmel kam, gab es nichts dergleichen. Alle feierten den Gastwirt. Ist das nicht ein großartiges Bild? Vor einigen Wochen wurde mir klar, dass genau das dem Apostel Paulus widerfahren ist. Bevor er Christ wurde, war der Apostel Paulus ein Mörder. Er war ein Pharisäer und er ging hin, ermordete Christen. Er sperrte Christen ins Gefängnis, ließ sie schlagen, fesselte sie und trennte Familien. Als Paulus starb und in den Himmel kam, war dort eine ganze Menschenmenge bestehend aus Menschen, die er ermordet hatte. Menschen, die er ins Gefängnis gesteckt hatte. Und sie alle riefen, Paulus, Paulus, du hast es geschafft, Paulus, nicht wahr? Du hast es geschafft, du bist reingekommen, Paulus. Schau dir all diese Menschen an, die du zum Herrn gebracht hast. Schau dir all diese Leben an, die du berührt und geheilt hast, Paulus. Ich versichere Ihnen, dass die Morde, die Schläge und das Böse, das er getan hatte, nicht erwähnt wurden. Wissen Sie warum? Weil der alte Mensch gestorben war. Diese Dinge existierten in dem Buch nicht. Das ist es, worum es im Himmel geht, verstehen Sie? Und das ist das Reich, in dem wir leben. Möchten Sie dieses Geschenk heute annehmen? Warum sollten Sie heute gehen, ohne dieses Geschenk anzunehmen? Nachdem Jesus geboren wurde, steht in der Passage im Lukas-Evangelium, dass den Hirten ein Engel erschien. Wissen Sie, warum die Hirten die Ersten waren? Wissen Sie warum? Weil Gott selbst sich im Alten Testament als Hirte bezeichnet. Er sagt, ich bin der Hirte meines Volkes Israel. Ich habe eine gute Freundin und Schwester im Herrn, Sheila Walsh, die in Schottland inmitten vieler Schafe aufgewachsen ist. Sie erzählte mir diese Geschichte, die ich nie vergessen habe. Sie sagte, manchmal bringt ein Mutterschaf ein Lamm zur Welt, und man weiß nicht warum, aber das Mutterschaf lehnt ihr eigenes Baby ab. Man nennt es ein Bummer Lamb. Und man weiß nicht, warum die Mutter es ablehnt. Manche denken, dass das Lamm vielleicht eine Art Virus hat oder krank ist. Oder dass die Mutter keine Milch mehr hat. Aber aus welchem Grund auch immer, dieses Bummer Lamb wird von der Mutter abgelehnt und beginnt zu verkümmern. Es ist, als würde es im Geiste zu sterben beginnen. Man sieht, dass das Lamm den Kopf hängen lässt und tatsächlich von der ganzen Herde abgelehnt wird. Und die einzige Möglichkeit für dieses Lamm zu überleben besteht darin, dass der Hirte es selbst aufzieht. Und genau das geschieht immer. Man kann ein Bummerlamm erkennen, weil sein Kopf so tief hängt, dass seine Nase den Boden berührt, noch bevor es zu verhungern beginnt. Es ist fast so, als würde es bereits im Geiste sterben. Also kommt der Hirte und zieht das schwache Lamm selbst in seinem Haus auf. Er füttert das schwache Lamm mit Milch aus einer Flasche. Das ist wirklich niedlich, man kann es beobachten. Er deckt das Lamm zu und spricht mit ihm. Bis das Lamm groß genug ist, um selbst zu fressen und auf die Weide zu gehen, lebt es im Haus des Hirten. Wenn das Lamm dann entwöhnt ist, kehrt es in die Herde zurück, die das schwache Lamm immer aufnimmt. Aber eine der interessanten Aussagen war, dass wenn der Hirte die Schafe ruft und sagt, Schaf, 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 immer das verlassene Lamm ganz vorne ist und zum Hirten rennt. Ist das nicht schön? Es gibt Menschen, die heute hier sind. Und es gibt Menschen, die heute nicht hier sind, die insbesondere denken, dass Gott keinen Platz für jemanden wie Sie hat. Es gibt Menschen, die diese schwere Last von etwas mit sich herumtragen, das sie getan haben oder das ihnen angetan wurde. Oder einen persönlichen Fehler, den sie nicht loswerden können, wie einen Koffer, den sie von einer Hand in die andere Hand nehmen. Ich habe gesehen, wie Gott Mörder zu Heiligen und Drogenabhängige zu Menschen gemacht hat, die die Welt verändern. Die Bummer Lambs sind Gottes Lieblinge. Ich sagte, Bummer Lambs sind Gottes Lieblinge. Aber sie müssen ihr Leben dem Hirten übergeben. Wenn sie ihr Leben nicht dem Hirten übergeben, werden sie sterben. Ich sage Ihnen, sie werden sterben. Sie werden sterben. Geben Sie Ihr Leben dem Hirten. Wir möchten Jesus immer in den Stall sperren. Aber wissen Sie, Gott ist mir ein lieber Freund geworden. Und wenn man befreundet ist, lernt man den Charakter seines Freundes kennen. So habe ich gelernt, dass Gott keine Mittelwege mag. Er mag keine halbgebackenen Kuchen. Er mag diese Grauzone nicht. Wie beim verlorenen Sohn. Als der verlorene Sohn nach Hause kam, sagte er, ich werde einfach ein Tagelöhner sein, denn dann bekomme ich 3 Mahlzeiten am Tag. Und der Vater sagte, nein, entweder bist du ein Prinz oder du bist obdachlos. Entweder du nimmst den Ring, das Gewand, die Schuhe an deinen Füßen oder du bist weg. Entweder bist du mein Sohn oder du bist nicht mein Sohn. Jesus sagt, es gibt 2 Wege. Einen schmalen Weg, der zum Leben führt, aber sehr schwierig ist und den nur wenige Menschen finden. Und dann gibt es diesen breiten Weg, der sehr einfach ist und zum Tod führt. Und den gehen die meisten Menschen. Liebe Freunde, wählen Sie das Leben. Wählen Sie das Leben. Wählen Sie den schmalen Weg. Es lohnt sich so sehr. Entscheiden Sie sich für das Leben. Es wartet auf Sie. Sie können es nicht aus eigener Kraft schaffen. Keiner von uns kann das. Wir sind alle verlorene Schafe. Keiner von uns hier kann es aus eigener Kraft schaffen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen das Leben Gottes. Wir brauchen das Wort Gottes in unseren Adern, ist das richtig? Wir brauchen den Herrn. Wir brauchen Jesus. Hier ist die große Wahrheit. Man gelangt nicht in den Himmel, indem man ein guter Mensch ist. Man gelangt hinein, indem man Jesus in sich aufnimmt. Man kommt hinein, indem man die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus wird. Man kommt hinein, indem man an den gekreuzigten und von den Toten auferstandenen Jesus Christus glaubt. Man kommt in den Himmel, indem man zuerst den Himmel in sich aufnimmt. Und man ist so erfüllt vom himmlischen Leben, dass es weiterlebt, wenn man stirbt. Das ist ein Geschenk. Nehmen Sie es heute an, liebe Freunde. Nehmen Sie es an. Meine 10 Minuten sind um. Was halten Sie von meiner Predigt? Einige von Ihnen sind bereit. Also werden wir das gemeinsam tun. So bin ich ein Nachfolger Jesu geworden. Ich war unentschlossen, aber dann habe ich einfach gesagt, ich werde das tun. Ich bin nicht nach vorne gegangen. Ich dachte, ich werde das tun. Und ich verließ das Gebäude und seitdem bin ich nicht mehr derselbe. Das ist alles, was Sie tun müssen. Deshalb lade ich Sie heute ein, mit mir aufzustehen. Bitte stehen Sie auf und wir werden gemeinsam dieses Gebet sprechen. Das ist etwas, was wir in der Kirche ständig tun und ich weiß, dass es ein wenig ungewöhnlich ist. Aber das ist in Ordnung, oder? Wir sind hier in Kalifornien. Wir tun dies bei Footballspielen. Wir tun dies bei Basketballspielen. Tun wir es auch in der Kirche. Heben Sie alle Ihre Hände mit mir so hoch wie möglich und wir werden gemeinsam beten. Ich möchte, dass Sie Ihren Geist öffnen. Sie wissen vielleicht nicht, was das ist, aber Sie wissen, was es ist. Öffnen Sie Ihren Geist für den Himmel, um vom Heiligen Geist zu empfangen, was er jetzt in Ihrem Leben tun wird. Sprechen Sie dieses Gebet mit mir. Jesus Christus, Sohn Gottes. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Und ich bitte um deine Vergebung. Ich weiß, dass du mich liebst. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist und von den Toten auferstanden bist. Ich wende mich von meinem alten Leben ab. Ich bereue meine Sünden. Und ich lade dich ein, in mein Herz und mein Leben zu kommen. Ich will dir vertrauen und dir folgen als meinen Herrn und Erlöser. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Wenn Sie dieses Gebet zum ersten Mal oder zum ersten Mal seit langer Zeit gesprochen haben, kommen Sie bitte nach dem Gottesdienst zu mir. Ich würde mich freuen, Sie kennenzulernen. In Ordnung? Ich weiß, dass Zimtschnecken und Kaffee auf Sie warten, aber kommen Sie bitte zu mir, wenn Sie dieses Gebet gesprochen haben.